Genau, wir haben das letzte Mal Richter 17 angeschaut. Und Richter 17, dort ist es darum gegangen, dass der Micha und seine Mutter zusammen angefangen haben, das Götzenhaus einzurichten. Und das war anscheinend sehr erfolgreich gewesen. So erfolgreich, dass sie einen Levit als Priester anstellen konnten. Und so erfolgreich, dass der Micha am Schluss gesagt hat, das ist Gottes Segen. Gott hat das geführt, das ist Bestätigung, dass jetzt alles richtig kommt. Und im heutigen Kapitel 18 werden wir sehen, wie die Sünde von Micha weiter Kreis zieht. Und wie der Sorge von dieser Auflehnung gegen Gott und sein gutes Gesetz ein ganzer Stamm in Israel mitgerissen wird. Der heutige Text ist relativ lang, sind nur 31 Verse. Darum werde ich den jetzt nicht ganz vorlesen, sondern ich werde ihn zusammenfassend ein bisschen durchgehen und ab und zu einen Vers lesen in der Erklärung. Und es hilft, wenn man die Bibel einfach vor sich hat, das Kapitel ein bisschen offen hat, um vielleicht dann ein, zwei Zusammenhang selber nachvollziehen können. Die heutige Begebenheit passiert oder knüpft eigentlich direkt als Kapitel 17 an, aber die Aussage von Micha, wo er sagt, und Micha sprach, nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten als Priester habe. Ich bin gesegnet von Gott, es ist alles gut. Er hat alles super geführt, ist sein Fazit von seinem Verhalten. Und jetzt fängt Richter 18 erneut mit der traurigen Standortsbestimmung von Israel an. Aber jetzt geht der Fokus weg von so einer Einzelperson her zu einem ganzen Stamm. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und zu jener Zeit suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil, wo sie wohnen könnten. Denn bis dahin war ihnen unter den Stämmen Israels kein Erbe zugefallen. Daniter suchen sich also ein Erbteil. Und dabei war es gar nicht so, dass Gott ihnen kein Land zugewiesen hätte. Dass sie eigentlich nicht das Land versprochen hätten, das sie hätten nehmen können, sondern sie sind einfach Versager gewesen. Sie haben versagt, das Land, das Gott ihnen zugewiesen hat, im Besitz zu nehmen. Und darum ist ihnen auch noch kein Erbteil zugefallen, weil sie schlicht und einfach das nicht gemacht haben. Richter 1, 34 lesen wir, und die Amoriter drängten die Söhne Dans auf das Bergland zurück und ließen sie nicht in die Ebene herabkommen. Sie sind vor dem Kampf geflüchtet, anstatt zu vertrauen, dass Gott ihnen den Sieg schenken wird. Weil Gott ihnen ja das Land verheißen hat. Und sie haben ja erlebt durch die ganze Geschichte, dass Gott gegen mächtige Völker den Sieg schenkt. Und darum suchen sie jetzt nach Möglichkeiten, die einfacher, weniger mühsam sind, weniger Angst verursachen. Und so handelt Daniter aus reinem Unglauben heraus. Sie wollen den Weg vom geringsten Widerstand gehen, aber vergessen in dem, dass Gott ihnen eigentlich schon klare Anweisungen gegeben hat, wie sie eigentlich handeln sollen und was auch ihr Land ist. Und was machen sie jetzt? Sie senden 5 tapfere Männer als Kundschafter aus. Geht hin und erforscht das Land. Und sie kamen auf das Bergland Ephraim in das Haus Michas und blieben dort über Nacht. Irgendwie erinnert sich die Worte, so geht hin, erkundet das Land. Ein bisschen an die Aussendung von der Kundschaft vom Zeit von Mose, aber dann auch vom Josua. Aber es gibt einen grossen Unterschied. Weil sie handelt ja aus Unglauben. Ihr Weg führt sie direkt zum Haus von Micha, zum Götzenhaus. Und sie haben anscheinend überhaupt kein Problem, dort Gastfreundschaft und Herberg in Anspruch zu nehmen und überzukommen. Erinnern wir uns daran, dass die Stiftshütte in Silo nur wenige Kilometer weiter weg gewesen wäre. Doch irgendwie scheint das Haus von Micha, der Götzendienst, der Götzentempel, die Leute anzuziehen. Das ist etwas Spannendes, da läuft etwas, das ist etwas anderes. Es war vielleicht weniger Blut herum wie in der Stiftshütte, die geopfert wurde. Und so ist es aber auch heute. Falsche Religionen, die haben oft so eine spezielle Anziehungskraft. Sie präsentieren sich oft als offen, als nett, als gastfreundlich, als spannend, als neu. Wir sehen das in der Esoterik, die boomt momentan, im New Age, in dem Mystizismus, der momentan auch sehr stark auch in christliche Kreise hineinzieht. Es hat alles Hochkonjunktur. Und es kommt alles sehr ansehnlich über. Man muss eigentlich sagen, ja, das ist doch schön. Das ist doch etwas Wunderbares, was da passiert. Wieder das Haus von Micha. Gastfreundlich. Ah, ich kann doch da übernachten, der beherbergt mich. Ist super. Aber dass dahinter eigentlich ein Götzendienst steht, etwas abgrundtief Verächtliches, sieht man eben erst, wenn man das auch wegsehen. Nach der Suche nach etwas Einfacherem, besser Verträglichem landet man schnell im Haus von Micha. Und so haben jetzt die Kundschafter die Gastfreundschaft vom Götzendiener ohne Wimpernzucken in Anspruch genommen. Als sie nun dort bei den Gesinde Michas waren, erkannten sie die Mundart des jungen Mannes, des Leviten, und gingen zu ihm und fragten ihn: Wer hat dich hierher gebracht? Was machst du hier und was hast du hier zu tun? Voller Überraschung erkennen sie, wenn sie dort irgendwie ein Lager einschlagen, dass da irgendwie ein fremder Dialekt rum ist. Als Zürcher in Bern weiss man das, man erkennt das, Berner reden ein bisschen anders, Zürcher auch. Das ist anscheinend in Israel nicht viel anders gewesen, dass es dort auch verschiedene Dialekte gegeben hat. Und auf jeden Fall erkennen sie, irgendwie gehört er nicht daher. Irgendwie, was macht er da? Und voller Stolz fängt der Levit an zu erzählen, wie er zum Priester geworden ist. Und die Kundschafter ergriff gerade ihre Chance und sagt, sie sprachen zu ihm: Befrag doch Gott, damit wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, guten Erfolg haben wird. Der Priester antwortete ihnen: Zieht hin in Frieden. Euer Weg, den ihr zieht, ist vor dem Herrn ganz recht. Die Frage, die die Kundschafter stellen, war eigentlich eine überflüssige Frage. Denn Gott hatte da nicht bereits klar gesagt, welches Land ihnen gehört, welchen Weg sie gehen sollen. Im Josua 19,45 kann man das zum Beispiel nachlesen. Ihre ganze Mission kommt ja aus dem Unglauben raus, aus reinem Pragmatismus, aus Angst, den Weg von Gott zu gehen. Und doch suchen sie jetzt irgendwie Bestätigung dafür. Und sie suchen nicht mal Bestätigung dafür, sondern sie wollen nur wissen, ob es Erfolg haben wird. Sie wollen den Weg sowieso gehen. Sie wollen nur wissen, ob es Erfolg gibt. Wie oft suchen wir alternative Wege, wenn eigentlich wir genau wissen vom Wort Gottes her, was der richtige Weg ist. Was Gott von uns will. Und dann suchen wir falsche Bestätigungen, falsche Worte Gottes, wie das da der Priester macht. Oder der Levit, ist ja kein richtiger Priester gewesen. Wir hinken irgendwo hin und her. Meinen irgendwo, gut, ich mache schon, was ich will, aber gleichzeitig, ja, vielleicht kann Gott das gleich noch bestätigen. Ich kann das vielleicht in der Ehe anschauen, wo man den Bund fürs Leben geschlossen hat, wo man gesagt hat, ich bleibe dir treu bis zum Tod, und irgendeinmal merkt man, oh, der Mann, den ich da geheiratet habe, oder die Frau, die ich da geheiratet habe, habe ich nicht etwas Besseres verdient? Etwas Abenteuerliches vielleicht, etwas Neues. Scheidungen sind ja bei Christen leider keine Seltenheit. Und oft sucht man in dem Weg auch Bestätigung Gottes. Gott will eben, dass ich glücklich werde. Gott will eben, dass ich etwas Besseres habe. Aber man verleugnet das Wort Gottes, das ganz klar sagt, nein. Du hast dich entschieden für die Person. Und jetzt schau, dass ihr gemeinsam glücklich werdet, dass die Situation besser wird. Die Folge davon ist oft Leid und Schmerz, aber sicher nicht Gottes Segen. Wie der Micha, so versuchen jetzt auch die Daniter, ihren falschen Weg von Gott schön zu reden zu lassen. Doch nicht Gott redet da, sondern der Levit Und er redet auch nur das, was sie hören wollen. Er war ein guter Politiker. Er hat genau gewusst, was ich sagen muss. Dann sind alle Leute zufrieden. Aber was verheerend ist, was wir da sehen, er redet im Namen Gottes. Er redet im Namen Gottes. Und er verstößt damit eigentlich gegen das dritte Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Er missbraucht den Namen Gottes für seinen eigenen Zweck, für eine falsche Prophezeiung. Und somit ist der Levit nicht nur zum Götzenpriester geworden, sondern auch zum falschen Prophet. Und das ist eigentlich auch das, was mit dem dritten Gebot gemeint ist. Das ist nicht gemeint, dass man irgendwie den Namen Gottes irgendwie falsch wird aussprechen oder was auch immer. Nein, dass man falsch im Namen Gottes redet. Den Namen Gottes missbraucht für falsche Prophezeiungen zum Beispiel. Und es ist manchmal erschreckend, wenn wir in die christliche Strömung, in gewisse christliche Strömungen schauen, wie leichtfertig mit dem Missbrauch vom Namen Gottes umgegangen wird. Da wird ohne Problem, Gott hat mir gesagt, ich habe von Gott gehört, was auch immer, geredet. Im Namen Gottes. In einer Prophetenschule von Bethel, kennen wahrscheinlich die meisten da drin, hat der Bill Johnson, der Gründer davon, eigentlich klar gesagt, es gibt ein wörtliches Zitat, ich habe es übersetzt und kürzt: Wenn ein Schüler nicht mindestens 3 falsche Prophetien in diesem Kurs macht, dann kann er nicht ins nächste Jahr kommen. Er muss mindestens 3 falsche Prophetien haben, sonst kann er gar. Der muss mindestens 3-mal den Namen Gottes missbraucht haben, damit er weiterkommen kann. Das sagt er eigentlich damit. Ich kann das Zitat sonst, wörtlich noch sagen, für die, die es nachher hören wollen. Ich habe es hier aufgeschrieben. Aber es ist wahnsinnig, was wir da eigentlich sehen. Wie verheerend das ist. Da wird das falsche Reden im Namen Gottes und der Missbrauch von seinem Namen sogar noch als Aufforderung gebraucht, um Gott zu dienen am Schluss. Sehen wir, was da für ein falscher Gottesdienst eigentlich dahinter ist? Also die sich für die Schule anmelden, die müssen nicht damit rechnen, dass sie wirklich von Gott etwas hören. Wie schnell sind aber auch wir versucht, den Namen Gottes zu missbrauchen, nur kurz zu sagen, das ist Gottes Wille. Gott sagt mir, du musst. Obwohl sein Wort vielleicht klar dagegen spricht. Obwohl sein Wort vielleicht uns anders würde leiten. Wie der Segen von der Mutter von Micha falsch war, so ist auch der Segen vom Levit falsch. Auch wenn, ganz spannend eigentlich, weltlich gesehen, damit er durchaus Erfolg haben werden. Aber geistlich gesehen fahren sie total gegen die Wand. Der Dan wird im Alten Testament zum Synonym für Götzendienst. Sorry, Dan. Den komm benennen. Dem vermeintlich Segen vom Dan wird zum Fluch für einen ganzen Stamm. Und darum dürfen und können wir Gemeindeentwicklungen nicht an weltlichen Maßstäben messen. Eine Irrlehre, die sich super gut verbreitet. Eine Gemeinde, die gute Finanzen hat, die wächst. Das ist noch kein Indikator, dass da auch Gottes Segen dahinter ist. Dass die Bewegung auch von Gott kommt. Welche religiöse Bewegung wächst am schnellsten? Die Muslime. Könnte man jetzt sagen, das ist ja Gottes Bestätigung, dass das richtig ist. Würden wir vielleicht ein bisschen anders sehen. Der einzige Maßstab, den wir haben, ist, ob Gottes Wort befolgt wird. Und ihm am Ende dir geben wird durch das. Und das ist auch der Maßstab für unsere Gemeinde, wo wir an unsere Gemeinde setzen müssen. Wird Gottes Wort befolgt und ehren wir Gott mit dem, was wir machen. Gehen weiter, Vers 7. Da gingen die 5 Männer hin und kamen nach Lais. Und sie sahen, dass das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnte nach der Art der Zidonier. ruhig und sorglos. Und es war niemand im Land, der ihnen etwas zuleide tat. Sie besaßen Reichtum und wohnten fern von den Sidoniern und hatten mit keinem Mensch etwas zu tun. Wenn wir auf der Karte schauen, dann sehen wir, dass die Kundschafter vom Bergland Ephraim bis zum Lais über 230 Kilometer zurückgelegt haben. Sie haben also einen sehr weiten Weg auf sich genommen, um dem Problem der Amoriter auszuweichen. Sie haben einen weiten Weg auf sich genommen, um sich einen geeigneten Ort zu suchen. Und es ist eine kleine, unbeteiligte, abgesonderte Stadt, die nichts ahnend und sorglos für sich lebt. Man könnte sagen, vielleicht ein bisschen naiv. Und voller Freude ziehen jetzt die Kundschafter zurück zu ihrem Stamm und fordern zur sofortigen Landnahme auf. Der Weg, der scheint erfolgreich zu sein. Das Land steht offen, kein Streitwege, keine Mauer, keine Armee, keine starken Leute, die irgendwo im Weg stehen. Das muss doch einfach Gottes Führung sein. Das muss doch Gottes Wille sein, dass man dort jetzt zugreift. Und so redet jetzt auch Kundschafter in Gottes Namen. Wenn ihr hingeht, werdet ihr zu einem sorglosen Volk kommen und in ein weites Land. Denn Gott hat einen Ort in eure Hände gegeben, wo kein Mangel herrscht an allem, was es auf Erden gibt. Spannend, wie viel mal, dass da Gott immer wieder als ein bisschen Vorwand gebraucht wird. Und umgehend wird die Armee von lächerlichen 600 Männchen bereitgestellt. 600 Mann, das war nicht so viel im Vergleich zu dem, was sonst so gebraucht wurde. Aber es war ja nicht mehr möglich, nötig gewesen. Wahrscheinlich hat es sogar weniger gelangt. Lais liegt so weit und abgeschieden vor allem, dass für sie eigentlich keine Chance zur Flucht oder zum Rufen von Hilfe gibt. Und so ist der Sieg absolut sicher. Und jetzt macht sich die kleine Armee auf den Weg und sie kommen erneut beim Haus von Micha vorbei. Also irgendwo, das hat super gut gelegen sein, dass da immer alle gerade vorbeikommen. Ja, und vielleicht sind sogar alle Leute, die zur Stiftshütte gegangen sind, bei dem Götzenhaus vorbeigegangen, weil da vielleicht eine Strasse vorbei ist, wo alle drauf waren. Und doch hat eigentlich nie jemand etwas gesagt. Das war einfach da. Es sagt viel aus über die Haltung in Israel. Da ergriffen die fünf Männer, die gegangen waren, um das Land Lais auszukundschaften, das Wort und sprachen zu ihren Brüdern. Wisst ihr, dass sich in diesen Häusern ein Ephod und Teraphim befinden? Auch ein Bildnis und ein gegossenes Bild? Und nun überlegt, was ihr tun wollt. Vier Fragen. Was hätten sie sollen tun? Was hätten sie sollen überlegen zum tun? Weiss das gerade jemand? Der Dan weiß es sicher, ist ja da nicht. Genau. Es ist eigentlich das erste Mal, dass man da eine richtige Aussage findet. Nämlich die Frage, und nun überlegt, was ihr tun wollt. Das ist das einzig Richtige, was sie jemals gesagt haben in dem ganzen Text. Und die Frage wäre eigentlich sehr leicht zu beantworten, würden sie das Gesetz beachten? Im 5. Mose 13 wird nämlich ganz klar gesagt, was man machen muss mit einem Götzendienst. Man muss nämlich einen Erdboden gleich machen. Als Zeugnis für alle kommenden Generationen, dass man das eben nicht tun soll. Also die richtige Antwort, die wäre ziemlich einfach und klar gewesen. Und eigentlich wäre Daniter schon ausgerüstet gewesen, um diesen Auftrag auszuführen. Die haben 600 Soldaten dabei gehabt. Das hat auch für das Haus von Micha gelangt. Sie hätten den Götzendienst aus der Mitte vom Volk Gottes sollen austilgen. Wieder reinen Tisch machen, mit Gott umkehren. Aber die Daniter, die haben ein ganz anderes Ziel gehabt. Sie gehen zum Haus von Micha, grüßen den Levit freundlich und doch gehen gleichzeitig die fünf Männer, die ja vorher das ganze Gebiet gekannt haben, heimlich ins Tempelgebäude und machen Folgendes. Und die fünf Männer, die ausgezogen waren, um das Land zu erkunden, gingen hinauf und kamen hinein und sie nahmen das Bildnis, das Ephod und die Teraphim und das gegossene Bild an sich. Unterdessen stand der Priester vor dem Tor bei den 600 mit kriegsbewaffneten, gerüsteten Männern. Es ist erschreckend, was wir da sehen. Wie Daniter den Götzendienst nicht nur duldet, sondern sogar noch übernehmen, adaptieren. Sie packen den Götz und den Tempelgegenstand für sich ein und integrieren das in ihre eigene Stammesreligion. Und das ist ein klassischer Synkretismus, den man da findet, dass man verschiedene Religionen zusammenmischt. Wir bauen uns unsere Religion aus dem, was wir gerade finden können, was gerade passt und was gerade gut dunkt. Wir haben nicht grosse Ansprüche daran, ja, das Bild, das ist gerade da, das nehmen wir gerade, das ist sicher gut. Es ist ein lächerlicher Abklatsch vom wahren Gott, aber das reicht ja. Wir sehen, wie man oft mit viel zu wenig eigentlich schon zufrieden ist. Ja, das reicht mir, so ein Götzenbild. Das ist eigentlich wahnsinnig. Anstatt dass man nach einem wahren Gott fragt, einem wahren Gottesdienst sucht, übernehmen sie alles, was ihnen gerade irgendwo in die Arme und Hände fällt. Der Diebstahl, der blieb natürlich nicht ungesehen, als nun jene in Michas Haus kamen und das Bildnis, das Ephod und die Teraphime und das gegossene Bild wegnahmen, sprach der Priester zu ihnen: Was macht ihr da? Sie antworteten ihm: Schweig, leg deine Hand auf den Mund und zieh mit uns, damit du für uns Vater und Priester wirst. Was ist besser für dich, Hauspriester eines einzelnen Mannes zu sein oder Priester eines Stammes und Geschlechtes in Israel? Da wurde es dem Priester wohl ums Herz. Und er nahm das Ephod und die Teraphime und das Bildnis und trat unter das Volk. Erneut weiss der Levit nichts besser zu tun, als mit dem Strom zu schwimmen. Die Vorstellung, seine Karriere nochmal einen Boost zu geben, lässt ihm warm ums Herz zu werden. Schon bald wird sein Einflussbereich um ein Vielfach erhöht werden. Nicht nur der lächerliche Micha, sondern jetzt ein ganzer Stamm. Und darum fällt es ihm ja auch, auch recht leicht, den Micha da einfach zu verraten. Der, der ihn wie einen Sohn behandelt. Aber das muss uns ja eigentlich nicht wundern, weil jemand, der Gott verratet, der muss uns nicht wundern, dass er auch seine Mitmenschen verratet. Und darum dürfen wir uns auch nicht einfach von schönen Worten, von irgendwelchem schönen Auftreten, gutem Marketing oder Versprechen um den Finger wickeln lassen. Sondern wir sollen sinnigen Menschen vertrauen, die sich auch bewährt haben in Gottes Furcht. Sich auch bewährt haben im Leben mit Gott. Und das soll auch bei der Gemeindemitarbeit, bei der Partnerwahl oder sogar im Geschäft sein. Dass wir die Leute, die sich bewährt haben in der Gottesfurcht, eben mehr anschauen als der, der gross rausposaunt, was er wieder gemacht hat und wie gut er wieder ist. Es sind die, die immer auffallen, die man immer sieht. Aber es sind eben auch die, die wie der Levit vielleicht nicht so sauber sind damals. Der Levit ergriff die Möglichkeit und trägt die Götzenbilder jetzt sogar persönlich raus. Also er reißt die irgendwie an sich und trägt die selber raus. Und er wird so zum Verführer vom ganzen Stamm. Voller Freude sind jetzt Daniter weiter, gewappnet für einen allfälligen Angriff. Wir sehen, dass in der Aussage, dass sie Frauen und Kinder vorhergehen lassen. Normalerweise hat man ja die Vorhut, da ist eine Armee die vorne, für einen Angriff gegen Führer zu schützen. Aber sie laufen ja vom Micha weg, darum haben sie Kinder gegen Führer da, damit die Soldaten hinten sind. Ganz einfache Erklärung, warum das da so steht. Und in der Tat stellt der Micha eine Truppe zusammen aus seinem Dorf und rennt den Daniter nach. Aber nicht er stellt sie zur Rede, sondern sie stellen ihn zur Rede. Sagt, was willst du da? Und er antwortete: Ihr habt meine Götter, die ich gemacht habe, und den Priester weggenommen und macht euch davon. Was habe ich nun noch? Wie könnt ihr da noch zu mir sagen, was hast du? Das ist eigentlich eine Realsatire, die man da lesen. Wo wir da sehen. Und eigentlich müsste die Aussage von Micha jeden ins Lachen bringen, wenn die Aussage nicht so traurige Realität wäre. Er antwortet, was habe ich jetzt noch? Ja, der Micha hat nichts mehr. Der vermeintlich Segen von einem Moment auf den anderen ist einfach weg. Der Fluch schlägt mit voller Härte zu. Und das Traurige ist, dass eigentlich jedes Handeln und jede Aussage da gegen Gottes Willen verstoßt. Sogar die Tatsache, dass der Micha mit seinem nackten Leben davor kommt, ist eigentlich ein Verstoß gegen den Willen Gottes. Nach 5. Mose 13 hätte er eigentlich nicht mehr leben. Micha, sein Leben nach dem eigenen Gutdünken, hat am Ende nur Verderben gebracht. Der Micha muss seinen eigenen gemachten Götzen anrennen. Das ist Realsatire pur. Seine Götzen sind ihm gestohlen worden. Und er sagt es ja noch selber, die Götzen, die ich gemacht habe. Und noch verrückter ist, dass Danita meint, die von Micha selber gemachten Götzen haben irgendwelche Macht, obwohl sie jetzt gerade sehen, da ist nicht viel rum. Der muss denen nachrennen. Die können sich nicht mal selber wehren. Was ist das für ein Götz? Und so ist es irgendwie unbegreiflich, auf was wir Menschen unser Leben oft bauen. Wir vertrauen viel lieber auf irgendwelche Esoterik, irgendwelche Kraft von guten Gedanken oder irgendwelche Horoskope, wo wir wissen, dass das Studenten schreiben, um ihr Studium zu finanzieren oder was auch immer für Schwingungen. Und wir uns irgendwo selber vorstellen. Und statt, dass wir unser Leben auf Jesus Christus bauen, wo in seiner Auferstehung absolut bewiesen hat, dass er mächtig und fähig ist. In Jesus Christus haben wir eine Bestätigung, dass Gott fähig ist. Und darum lohnt es sich, ihm nachzufolgen, weil alles andere nicht verhebt. Danita zieht jetzt also weiter. Der Micha, der trottelt zurück, hat nichts mehr. Und sie erobert Lais, ein Städtchen, das keine Chance hat. Jene aber nahmen mit, was Micha gemacht hatte, samt dem, der sein Priester gewesen war, und überfielen Lais, ein stilles, sorgloses Volk, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und verbrannten die Stadt mit Feuer. Und es war niemand, der sie errettete. Lais ist für uns Christen und unser Glaubensleben eine grosse Warnung. Denn auch wir können uns in einer trügerischen Sorglosigkeit und Sicherheit fühlen. In einer gewissen Naivität. Wir sind ja sicher, ich kann mich absondern, ich und mein Jesus längert. Aber als Christen müssen wir immer bereit sein, weil Satan umhergeht wie ein Löwe. Die Leiser bezahlen ihre Naivität mit dem Leben. Sie haben nicht damit gerechnet, dass irgendjemand sie könnte angreifen könnte. Wir sind so abgeschieden, da kommt schon niemand. Da passiert schon nichts. Und so ist es auch mit unserem Glaubensleben. Wenn wir zu sorglos und naiv fern von unseren Brüdern und Schwestern leben wollen. Gott hat uns nicht als Leiser berufen, irgendwo abgesondert, fern von allen Menschen und Brüdern und Schwestern. Es waren ja eigentlich Zidonier, aber die haben so weit weggewandt, dass die nicht mehr helfen konnten. Und das ist ein Beispiel auch für uns in der Gemeinde. Wenn wir uns absondern von der Gemeinde, vom Lieb Christi, dann müssen wir, uns nicht wundern, wenn wir auch mit Angriff zu rechnen haben. Wenn wir auch überrascht werden. Einsamkeit macht uns angreifbar für allerlei Sünden und Versuchungen. Aber auch für falsche Glaubenswege. Und darum benötigen wir einander, der uns auch wieder stärkt, der uns Schutz gibt, der uns aufbaut, wenn es uns schlecht geht und für uns im Gebet einstehen. Und darum ist gemeint so etwas wichtig. Wir können nicht meinen, wir können uns irgendwie vom Lieb Christi absondern und unangreifbar sein in unserem Glauben. Es ist eine grosse Gefahr im geistlichen Sinn, zu sorglos zu sein. Und darum fordert uns die Bibel auch immer wieder auf, wachsam zu sein, die Waffenrüstung Gottes zu ergreifen, anzuziehen. Leuchtchristen sind Christen, die lasch geworden sind in ihrer Haltung und Heiligung. Leute, die die Gemeinde verachtet, die nur noch böse Worte und spöttische Worte für die Gemeinde übrig haben und meinen, dass sie in ihrem Glaubensleben gleich bestehen. Weil sie kein Auge für die drohende Gefahr haben. Wir können sagen, ja, Christus ist Sieger, aber Christus ist auch das Haupt der Gemeinde. Und darum ist ein sorgloses Leben außerhalb der Gemeinde hochgefährlich. Weil da drin auch unsere Herzenshaltung rauskommt, dass wir wie das Volk Israel keinen König haben wollen über uns. Keine Autorität. Wir wollen das tun, was uns selber recht dünkt. Und die Söhne Dans richteten für sich das Bildnis auf und Jonathan, der Sohn Gersons, des Sohnes Moses, und seine Söhne waren Priester des Stammes Dan bis zur Zeit, als das Land in die Gefangenschaft geführt wurde. Und sie stellten für sich das Bildnis auf, das Micha gemacht hatte, solange das Haus Gottes in Silo war. Es ist ein trauriger Abschluss. Nicht ein Sieg steht am Ende, sondern ein neuer Götzenkult. Ein ganzer Stamm, der eigentlich bergab geht. Und eigentlich müssen wir uns fragen, hey, wo ist eigentlich Gott in dieser ganzen Sache? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, gerade wenn wir die letzten Kapitel vom Richterbuch lesen. Wo ist eigentlich Gott? Warum hat Gott nicht eingegriffen? Warum setzt er dem nicht einfach ein Ende? Macht nicht mit deinem Fingerstreich dem ganzen Chaos und Leid ein Ende? Das ist auch eine Frage, die wir uns heute stellen. Warum reagiert Gott auf das Böse in dieser Welt nicht einfach und vernichtet alles? Tilgt das aus? Und dann müssen wir mal selber in uns gehen. Selber mal über uns nachdenken. Und dann stellen wir etwas fest, nämlich eine traurige Realität oder eine sehr harte Realität. Dass wir eigentlich das selber sind, da. Dass das auch uns gelten wird. Ja, wenn Gott da am Bösen ein Ende setzen müsste, dann gilt das auch für dich und für mich. Dann müsste er auch uns ein Ende setzen. Denn auch wir lehnen uns immer wieder gegen Gott aus. Bauen unseren eigenen Götzendienst. Wollen nicht das machen, was ihm gefällig ist. Und doch zerstört Gott uns nicht mit einem Schlag. Sondern er wartet ab, langmütig. Sein Heiligtum, die Stiftshütte, steht immer noch in Silo. Noch könnte Daniter einen anderen Weg einschlagen. Und so ist auch die Gnade, die uns Jesus anbietet. Im 2. Petrus 3,9. Der Herr zögert nicht die Verheißungen hinaus, wie etliches für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Ja, Buße und Umkehr ist auch heute noch möglich. Jede Sekunde, wo Gott die von Sünden zerstörte Welt duldet, ist ein unglaublicher Beweis von seiner Langmut und Gnade. Und doch ist er nicht einfach passiv da. Doch ist er nicht einfach passiv in dieser ganzen Richtergeschichte. Denn die ganze entsetzliche Geschichte im Richterbuch kommt aus dem Nichtbefolgen von Gottes Willen raus. Im Richter 2 kann man das nachlesen. Das ist wie eine Einführung dort. Und eigentlich wird da das abgebildet, was im Psalm 1 eigentlich davor gewarnt wird. Daniter befolgen den Rat der Gottlosen. Sie treten auf den Weg der Sünder. Und sie sitzen und übernehmen am Ende sogar noch den Götzendienst. Und enden so als Spötter von Gott. Und darum führt ihre Weg am Ende ins Verderben. Er ist nicht recht vor Gott, auch wenn der Priester etwas anderes prophezeit hat. Psalm 1, also letzte Vers lassen wir, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Auch das ist eine Realität. Und das sehen wir im Stamm Dan deutlich durch das ganze Alte Testament durch. Der kleine Diebstahl von Micha führt zum Unheil für ein ganzes Volk. So zerstörerisch und ernst ist die Sünde. Und das ist meiner Meinung nach die Hauptaussage vom Richterbuch. Und so unverblümt und direkt sagt, was die Folge der Sünde ist. Sie ist nicht harmlos. Sie hat Auswirkungen. Und sie ist absolut ernst zu nehmen. Und doch scheint am Ende der Kontrast zwischen Götzendienst und dem wahren Gottesdienst raus. Das ist im Vers 31 schon schön, wie er endet. Und sie stellten für sich das Bildnis auf, das Micha gemacht hatte, solange das Haus Gottes in Silo war. Da wird das Haus Gottes und das Haus Micha gegeneinander ausgespielt. Aber am Ende steht das Haus Gottes dort. Ja, Gott ist auch in dem grössten Chaos noch da. Er ist gnädig und er ist langmütig. Und die Frage ist, kehren wir um zu ihm? Nehmen wir seine Gnade in Anspruch? Oder sind wir da nieder und suchen unseren eigenen Weg? Das muss jeder für sich prüfen, wenn er sich entscheiden will. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für deine Langmut und Gnade, deine Güte. Wir danken dir aber auch für dein Wort, das so unverblümt zeigt, was die Folge der Sünde ist. Wie zerstörerisch und ernst das ist. Dass das nicht etwas Harmloses ist, wo man damit spielen kann. Ja, und ich bitte dich, dass du uns offenbarst, wo wir in Sünde leben. Wo wir das tun, von uns recht dünkt. Wo wir deinen Namen vielleicht missbrauchen, ganz bewusst. Und wir bitten dich um deine Vergebung, wenn das der Fall ist. Dass wir wieder zurückkommen zu deinem Haus, zum wahren Gottesdienst, zu der wahren Stiftshütte. Wir bitten dich, dass du ja, uns immer wieder zeigst, du dein Wort, wie wir leben sollen. Dass wir nicht unsere eigenen Wege gehen müssen, dass wir nicht unsere eigene Autorität sein müssen, sondern dass wir können wissen, dass du über uns stehst und es viel besser weißt. So loben wir und preisen wir dich. Amen.